Guten Morgen. Schön, euch wieder alle zu sehen. Und ein Gruß auch an diejenigen, die ich nicht sehen kann, die an den Geräten mit dabei sind. Bevor ich zu meinem Thema komme, möchte ich ganz kurz was sagen zu dieser Situation, in der wir jetzt sind, dass wir hier sitzen, jedenfalls ihr, die ihr hier seid, und diese Masken tragen. Und ich habe so den Eindruck, dass uns das auch ein bisschen abhält, uns am Gottesdienst zu beteiligen. Und ich möchte euch einfach Mut machen, auch wenn diese Maske Distanz schaffen soll, und das ist ja Absicht, versucht es doch ganz bewusst zu überwinden. Und wenn wir diese Gebetszeit haben, dann denkt an das Kreuz. Wir haben ja so ein Kreuz auch bei uns im Saal stehen, und dieses Kreuz hat immer zwei Balken. Der eine ist senkrecht. Das ist das, was beim Gebet ganz wichtig ist, nämlich, dass unser Gebet zu Gott geht. Aber wenn wir gemeinschaftlich beten, dann hat das Kreuz auch diesen horizontalen Balken. So, wir beten nicht nur für uns, das können wir machen, wenn wir ganz still sind oder wenn wir ganz alleine sind, sondern wir beten auch für die anderen. Und ich möchte euch Mut machen, mit euren Gebeten auch alle, die da sind und die das hören, aufzubauen. Und da bin ich schon an dem Punkt, die das hören. Es wäre gut, wenn man eure Gebete hört. Also traut euch ruhig zu beten, kräftig zu beten, laut zu beten, damit die anderen aufgebaut werden. Ja, heute ist Teil 3 unserer Reihe, in die wir vor einiger Zeit eingetreten sind. Wir unterhalten uns oder stellen Personen vor. Wir haben das genannt Menschen wie du und ich. Und jetzt sagst du vielleicht, naja, also der erste war Josef, der war Vizekönig oder Vizekanzler oder Vize, was auch immer das damals war, oder Ministerpräsident oder irgend sowas. Das ist ja nun nicht unbedingt wie du und ich. Aber wir haben festgestellt, dass Josef in seinem Leben Dinge zu bestehen hatte, die uns genauso betreffen. Da ging es um Stolz, da ging es um Neid, da ging es um Vergebung und um Bitterkeit. Und wir haben gemerkt, dass wir ganz viel von Josef lernen können. Letzte Woche hat uns Alex was erzählt über Jona. Und auch da kannst du sagen, also ich habe von Gott noch keinen Auftrag bekommen, irgendeine feindliche Stadt. Also heutzutage müsste man ja fast nach Nordkorea gehen oder irgend sowas, um das irgendwie ansatzweise zu verstehen. Die zur Buße zu rufen oder sowas. Ich bin noch nie von einem Fisch verschluckt worden. Und trotzdem haben wir auch da festgestellt, dass es Dinge gibt, die wir ganz gut in unserem Leben sehen können. Diese Gnade, von der wir alle leben, und die vielleicht manchmal auch etwas größere Zurückhaltung oder Unwilligkeit, Aufträge Gottes auszuführen. Heute kommen wir zu einer dritten Person, die für mich ein absolutes Highlight und eine absolute Lieblingsperson im Alten Testament ist, nämlich Gideon. So, Gideon, ich habe diese Predigt genannt, Gott braucht keine Helden. Und jetzt denkst du vielleicht, aber wenn ich die Geschichte von Gideon richtig im Kopf habe, dann ist Gideon doch eigentlich das Modell für einen Helden. Derjenige, der mit ein paar Leuten ein ganzes feindliches Heer besiegt. Aber wir werden heute sehen, dass es darum eigentlich gar nicht geht und dass es letztendlich nicht um Gideon ging und um das, was er ausgemacht hat. So, damit wir verstehen, wo wir uns befinden und in welchem Zeitrahmen diese Geschichte spielt, die wir da lesen werden. Ich habe hier so einen Zeitstrahl mitgebracht. Wir sehen hier, ich habe mal so zwei Fixpunkte vielleicht genommen auf der rechten Seite. Ich denke, damit können wir vielleicht am ersten was anfangen. Nämlich Jesus hier im Jahr 0 ungefähr und dann haben wir Abraham ungefähr im Jahr 2000. Nun, ich möchte mit niemand jetzt über die genauen Jahreszahlen streiten, deswegen habe ich keine Millimeter-Einteilung hier gemacht. Dann haben wir dazwischen irgendwo König David im Jahr 1000 ungefähr, Mose ungefähr 1500, je nachdem, wo man den Auszug jetzt ansetzt und das Exil, als Israel aus seinem Land vertrieben wurde. Und dazwischen haben wir so um das Jahr 1200 ungefähr vor Christus diesen Gideon. Zu dieser Zeit war Israel nun nicht gerade besetzt, aber sie waren beherrscht. Sie waren unter der Knute eines fremden Volkes, nämlich des Volkes Midian. Midian, würden wir heute sagen, ist im Nordwesten von Saudi-Arabien auf der arabischen Halbinsel. Und die Ich weiß nicht, wie es damals war, aber vermutlich war es damals schon etwas trockener als in Israel. Und vermutlich war das Land auch nicht ganz so gut gesegnet mit landwirtschaftlichem Ertrag. Und die haben sich dann bei anderen Völkern offensichtlich schadlos gehalten und sind nach Israel eingefallen und haben dort die Ernte geplündert. Und das war eine ganz, ganz schwierige Zeit für Israel, weil das, was sie aufgebaut hatten, das ist so ähnlich, wie wenn du dir was ansparst und am Ende kommt irgendjemand und räumt dir dein Bankkonto leer. Da wärst du auch nicht so besonders glücklich. So, und Israel hat zu Gott geschrien, hat gesagt, Gott, befrei uns doch von diesen Midianitern, aber die waren offensichtlich militärisch überlegen und es war ganz, ganz schwierig für sie. Was wir auch noch wissen müssen, ist, dass das eine Zeit war, das war noch vor den Königen. Also wir haben vorher hier David gesehen, um das Jahr 1000 ungefähr. Vor David gab es noch einen anderen König, das war der König Saul und das war dann auch schon der erste. Und davor gab es keinen König, es gab keine wirklich strenge Struktur für das Land. Die haben so in ihren Stammesgebieten gelebt, aber es gab keine zentrale Regierung. Und das war natürlich auch militärisch schwierig. So, und in dieser Zeit, da schreit das Volk nun zu Gott und sagt, Gott, befrei uns von dieser Unterdrückung, befrei uns von diesen Leuten, die uns immer das wegnehmen, was wir mit unseren eigenen Händen geschaffen haben. Und in diese Zeit beruft Gott nun diesen Retter, diesen Gideon. Und wie gesagt, das hört sich eigentlich nach einer Heldengeschichte an, aber wir merken gleich, wenn wir diese Geschichte lesen, dass es nicht ganz so heldenhaft war. Ich möchte euch auch nur ganz kurz zeigen, in welchem örtlichen Gebiet wir uns befinden. Das ist so eine Karte, wo ihr ein bisschen seht, hier unten Ägypten, das kennen wir vielleicht so vom Urlaub. Hier unten habe ich Midian eingezeichnet, da haben wir Jordanien, östlich des Jordans, im Norden den Libanon und Syrien und in der Mitte eben Israel und ziemlich genau in der Mitte, so auf der Höhe ungefähr von Tel Aviv heutzutage, in der Nähe von Nablus, dem heutigen Nablus, da liegt Ophra. Und Gideon kam aus Ophra. Und ich lade euch ein, mit mir zu lesen, wenn ihr eine Bibel dabei habt oder wenn ihr ein Handy habt, dann tippt es doch mal auf bei dem Buch der Richter. Und wir sind hier im 6. Kapitel und ich lese die Verse 11 bis 16. Und da lesen wir Folgendes. Gideon war gerade dabei, in der Kälte Weizen zu dreschen, um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte zu ihm, der Herr sei mit dir, starker Held. Doch Gideon sagte zu ihm, ach mein Herr, ist der Herr wirklich mit uns? Warum hat uns denn all das getroffen? Wo sind all seine wunderbaren Taten, von denen uns unsere Väter erzählt haben? Sie sagten doch wirklich, der Herr hat uns aus Ägypten heraufgeführt. Jetzt aber hat uns der Herr verstoßen und uns der Faust Midians preisgegeben. Da wandte sich der Herr zu ihm und sagte, geh und befreie mit der Kraft, die du hast, Israel aus der Faust Midians. Ja, ich sende dich. Er entgegnete ihm, ach mein Herr, womit soll ich Israel befreien? Sieh doch, meine Sippe ist die schwächste in Manasse und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Doch der Herr sagte zu ihm, weil ich mit dir bin, wirst du Midian schlagen, als wäre es nur ein Mann. Vater, und ich bitte dich jetzt einfach, dass du zu uns redest, dass du dieses Wort für uns lebendig machst und dass du uns hilfst zu verstehen, was du uns heute Morgen dadurch sagen möchtest. Amen. So, ich möchte im Vers 11 anfangen und so ein paar Schlaglichter in diesem Bericht was sagen. Vers 11 heißt, Gideon war gerade dabei, in der Kälte Weizen zu dreschen, um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen. Und vielleicht fällt dir da noch nichts auf, aber was macht man in der Kälte? Also eigentlich kein Weizen dreschen, sondern man macht eigentlich Wein und ich habe euch ein Bild mitgebracht von der Kälte aus dieser Zeit damals. Diese Kälte war ein kleiner, runder Bereich. Das ist die Tenne. Habt ihr das andere Bild noch? Genau, das ist die Kälte. So, hier oben seht ihr zwei Löcher. Die eine Dame steht im einen Loch drin und der ältere Herr steht im zweiten Loch bei der Tasche, die da steht. oben drüber ist so ein Balken mit Stricken dran und man konnte sich an diesen Stricken festhalten. Unten in diesen Löchern waren die Trauben drin und da hat man sich in dem Seil festgehalten, hat mit den Füßen getreten und dann ist der Traubensaft unten rausgeflossen und ist dann hier unten in dieses Loch rein. Und da hat man dann den Saft gesammelt. So, und jetzt gehen wir zu der Tenne. Das ist das andere Bild. Ich habe leider kein Bild, wo eine ganze Tenne drauf ist, aber ihr seht schon, das ist ein bisschen größer. So eine Tenne, die war schon ein paar Meter im Durchmesser und da hat man das geerntete Stroh oder mit, also nicht nur das Stroh, sondern die ganze Frucht reingetan. Und hier links seht ihr ein Brett und dieses Brett hat Löcher. In diesen Löchern waren Steine drin und das ist ein sogenannter Dreschschlitten. So, man hat diesen Schlitten dann über das abgeerntete Korn drüber gezogen und hat damit quasi die Körner aus den Ähren rausgeholt. Und anschließend hat man das, was übrig war, quasi hochgeworfen. Man nannte das Worfeln und der Wind hat es dann weggeweht, sodass am Schluss die Körner quasi übrig blieben. Und ihr seht schon, dass so eine Tenne eben ein relativ offener Platz sein musste. Da musste ja auch der Wind rein, damit der Wind eben die Spreu wegwehen konnte. Und unser lieber Gideon, der hat nun seinen Weizen nicht in der Tenne gedroschen, so wie das üblich war, sondern er hat ihn in der Kälte gedroschen. Und vermutlich hat er das gemacht, damit die Midianiter ihn nicht sehen, damit sie ihn nicht finden, weil sie gedacht haben, wenn da einer vielleicht auch zu der Zeit in der Kälte ist, dann ist das nicht so wichtig. Jedenfalls war es nicht unbedingt so die mutigste Geschichte, wo sich unser Held vielleicht hingestellt hätte und hat vielleicht gesagt, es ist mir da egal, wenn die Midianiter kommen, dann mache ich die nachher platt oder so, sondern er hat sich versteckt, er hat versucht irgendwie das Ganze zu umgehen. Und eigentlich ist so ein Stück weit ein Akt der Verzweiflung, dass er seinen Weizen jetzt in einem Ort eigentlich drischt, der dafür gar nicht geeignet war. Und jetzt kommt eben dieser Engel des Herrn, so ein anderes Wort für die Gegenwart Gottes selber, und er kommt zu ihm und er sagt mit ihm, Gott ist mit dir, du starker Held. Und ich weiß nicht, wie ihr euch so gefühlt hättet. Ich habe mir oft gedacht, irgendwie ist es doch vielleicht so ein bisschen Ironie oder Gott nimmt Gideon vielleicht ein bisschen auf die Schippe. Auf der anderen Seite dachte ich mir, vielleicht ist es auch, wie Gott Gideon gesehen hat. Gideon hat sich selber nicht als Held gefühlt, wir merken das gleich. Und vielleicht war er auch kein wirklicher Held. Aber vielleicht sieht Gott auch auf ganz andere Dinge, was einen Helden ausmacht. So, Gott hat hier vielleicht einfach eine ganz, ganz andere Perspektive auf das Leben von Gideon und auf das, was kommen wird. Und dann kommen wir zum Vers 13. Und dann sagt Gideon zu ihm, wo sind alle seine wunderbaren Taten, von denen uns unsere Väter erzählt haben? Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber wenn du die Geschichten liest, die man so hört aus Afrika und aus Asien oder vielleicht aus unserer eigenen früheren Geschichte, wo Gott Menschen geheilt hat und wo Tausende von Leuten zum Glauben gekommen sind und du fragst dich dann, ja, wo ist das alles? Ich erlebe das irgendwie nicht so wirklich bei uns, so die ganz großen Dinge, die großen Wunder. Und der Gideon, der hatte genau die gleichen Probleme und er hatte genau die gleichen Fragen und hat sich gefragt, wo ist Gott? Einen ähnlichen Satz, den hören wir von dem Propheten Elisa, als Elia von Gott quasi entrückt wird und er die Nachfolge antreten soll, dann nimmt er den Mantel des Elia und haut auf den Jordan, schlägt mit dem Mantel ins Wasser und schreit, wo ist nun der Gott Elias? So, ich möchte es jetzt sehen. Und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, dass du sagst, ich möchte endlich mal Wunder sehen, ich möchte, dass dieser Gott sich zeigt. Und vielleicht wirst du das erleben und vielleicht auch nicht. Manche von euch wissen, dass ich zu diesem Themenkomplex so einen ganz eigenen Zugang habe. Ich habe dieses Gebet schon oft gebetet und die Antwort, die ich bekommen habe, die war eine Geschichte aus 1. Könige Kapitel 19, wo Elia am Horeb ist, am Berg Sinai, und wo Gott sagt, komm raus aus deiner Höhle, in der du dich verkrochen hast und ich werde vorbeigehen. Und dann steht Elia draußen und dann kommt ein Erdbeben, und dann kommt ein Feuer, und dann kommt ein Sturm, lauter ganz gewaltige Dinge. Und dann heißt es immer, Und der Herr war nicht drin. Der Herr war nicht im Erdbeben, der Herr war nicht im Sturm, nicht im Feuer. Und dann kommt so ein leises Säuseln und dann verhüllt Elia sein Angesicht, weil er merkt, Gott ist da. Und ich möchte dir heute sagen, Gott ist nicht immer bloß in den großen Wundern. Gott ist auch im Kleinen da. Wobei Gideon wird diese Wunder noch sehen in unserer Geschichte, die wir gleich noch lesen werden. Aber er war an diesem Punkt, wo er gesagt hat, irgendwie, es läuft nicht so, wie es sein soll. Und Gott macht ihm Mut. Und Gott sagt, ich werde dich gebrauchen. Ob Gott dich nun zu was Großem gebraucht und ob du diese großen Wunder sehen wirst oder ob Gott für dich was Unscheinbares hat, ein leises Säuseln, das ist nicht wichtig. Wir werden gleich noch sehen, dass es noch andere Punkte gibt, die nicht wirklich wichtig sind. Und ich möchte heute versuchen, unseren Blick auf die Dinge zu richten, die wichtig sind. Vers 14, die Antwort Gottes jetzt. Da wandte sich der Herr zu ihm und sagte, geh und befreie Israel aus der Faust Midians. So weit, so gut. Aber jetzt steht da noch dieser Zwischensatz, mit der Kraft, die du hast. Und jetzt weiß ich nicht, wenn Gott zu dir einen Auftrag geben würde und das Volk Israel aus der Hand Midians zu befreien, das ist ja nun nicht was, was wir jeden Tag machen, oder? Also wenn du dir jetzt überlegst, was für ein Auftrag wäre das für mich, dann müsstest du schon was richtig, richtig Großes dir raussuchen, wo du sagst, das ist eigentlich viel zu groß, viel zu schwer für mich. Und Gott sagt Gideon, und du wirst es tun in der Kraft, die du hast. Und vermutlich wird es uns allen so gehen, wie es dem Gideon hier auch ging, dass der den Kopf schüttelt und sagt, Gott, ich glaube, du bist hier irgendwie an der falschen Adresse. Dein Navi hat dich irgendwie fehlgeleitet. Das schickt dich zu mir, aber ich bin nicht der, nach dem du suchst, weil die Kraft, die ich habe, die wird für diesen Auftrag nicht ausreichen. In meiner Kraft? Nee. Also, mich erinnert es so ein bisschen an diese Begebenheit, als Jesus mit seinen Jüngern am Predigen ist und es sind ganz, ganz viele Leute da und dann kommen die Jünger zu Jesus und sagen, Jesus, die haben nichts zu essen. Und was sagt Jesus zu ihnen? Gebt ihr ihnen zu essen? Und es sagen, nee, wir haben nichts. Und Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. So, Gott überfordert uns manchmal, haben wir jedenfalls so den Eindruck. Und ich glaube, dass der Gideon hier einen großen Vorteil hatte. Der hat nämlich eins gewusst, ich habe nichts zu bringen. Wie oft machen wir den Fehler, dass wir denken, wir könnten Gott was geben, wir haben was. Dass Gott mich rausgesucht hat, das war ein kluger Schachzug. Ich bin ein toller Hecht. Mit mir hat Gott einen richtig guten Fang gemacht. Aber wenn du dich so siehst, wie Gott dich sieht, dann sieht es oft ganz anders aus. Und ich glaube, Gideon hat hier eine ganz, ganz realistische Einschätzung von sich und von seinen Möglichkeiten. Und er sagt es dann auch im Vers 15, sagt er, ach mein Herr, womit soll ich Israel befreien? Sieh doch, meine Sippe ist die Schwächste in Manasse und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. So, hat Gott sich jetzt wirklich geirrt? Aber eben, Gideon sieht die Sache richtig, aber Gott sieht die Sache auch richtig. In Vers 16, da zeigt uns Gott, auf was es wirklich ankommt. Doch der Herr sagte zu ihm, weil ich mit dir bin, wirst du Midian schlagen. So, er sagt, tu das in deiner Kraft. Und damit weist der Gideon eigentlich darauf hin, dass er es selber nicht kann. Und dann zeigt er ihm, auf was es wirklich ankommt. Es kommt nämlich gar nicht auf den Gideon an. Es kommt nicht auf die Kraft an, die Gideon hat. Manche von euch haben vielleicht schon mal einen Aufzug benutzt oder vielleicht so einen motorisierten Flaschenzug oder irgend sowas oder einen Kran. Und wisst ihr was? Es ist vollkommen egal, wie viel Kraft du hast. Wichtig ist, dass du den Knopf drückst. Denn das, was hinterher passiert und auf was es wirklich ankommt, das tust nicht du, das tut irgendein Motor, der stark genug ist, diese Aufgabe zu bewältigen. So, vielleicht kennst du diesen Satz, Gott beruft nicht die Befähigten, sondern er befähigt die Berufenen. Das Wichtige war nicht, dass Gideon genügend Kraft hatte für diesen Auftrag. Das Wichtige war, dass Gott diesen Auftrag wollte und dass Gott gesagt hat, ich werde dir dabei helfen. Und ich möchte es mal anders formulieren, es kommt nicht darauf an, wer berufen wird, sondern wer beruft. Es ist nicht wichtig, wer du bist. Es ist wichtig, dass Gott dir diese Aufgabe zutraut. Und damit, also das ist der erste Punkt, den wir festhalten sollten. Es kommt nicht auf dich an. Es kommt darauf an, dass du in Gottes Kraft lebst, dass du mit ihm vorwärts gehst, dass du dich ihm zur Verfügung stellst. Jetzt komme ich zu einem zweiten Teil in der Geschichte von Gideon. Und ich denke, darauf hat sich Betty so ein bisschen bezogen in der Moderation, die sie heute gemacht hat. Und das ist auch eine Geschichte, die ich total liebe. Nämlich, wie Gideon nun mit dieser Berufung, mit diesem Auftrag umgeht. Gideon weiß nun, dass er was Großes zu tun hat. Und er ist sich aber nicht hundertprozentig sicher. Und deswegen bittet er von Gott ein Zeichen. Und wir gehen jetzt zum Vers 36 bis 40 und lesen auch diesen Abschnitt. Ich lese erstmal den ersten Teil. Gideon sagte zu Gott, wenn du Israel wirklich durch mich retten willst, wie du es gesagt hast, dann gib mir ein Zeichen. Ich werde heute Abend geschorene Wolle auf die Tenne legen und wenn die Wolle morgen früh feucht vom Tau und der Boden rundherum trocken ist, weiß ich, dass du Israel durch mich retten willst, wie du es zugesagt hast. Und genau so geschah es. Als Gideon früh am Morgen aufstand, drückte er die geschorene Wolle aus und es kam eine ganze Schale voll Tau heraus. So, jetzt haben wir hier ein Phänomen, was jeder kennt, der schon mal beim Campen war, der bei den Rangern war oder der schon mal irgendwie draußen übernachtet hat. Du bist nachts draußen und am nächsten Morgen bist du nass. Dein Schlafsack ist nass, deine Haare sind nass oder, keine Ahnung, die Kleider, die du vielleicht neben dein Schlaflager gelegt hast, sind nass. So, der Tau fällt und es ist nass. Und typischerweise, was ist nass? Alles ist nass. Alles, was draußen war, ist nass. Also der Boden ist nass, das Gras, wenn es welches gibt, ist nass. Die Sachen, die draufliegen, sind nass, logischerweise. So, und Gideon sagt jetzt, weißt du was, Gott, jetzt machen wir mal einen Deal. Du gibst mir ein Zeichen, die Wolle, die ich hinlege, die ist nass und drumherum ist alles trocken. Sehr ungewöhnlich. Habe ich noch nie erlebt. Das wäre genauso, wie wenn ich mich ins Freie lege und sage, du Gott, pass mal auf, drumherum darf alles nass werden, aber ich möchte gern trocken bleiben. So, und Gideon stellt fest, okay, es hat funktioniert, also drumherum ist alles trocken, aber die Wolle ist nass. Und jetzt kommt, und das liebe ich so an ihm, jetzt kommt der Wissenschaftler durch. Jetzt überlegt sich Gideon und denkt sich, naja, also die Oberfläche von der Wolle ist natürlich viel größer wie vom Boden und es hat sicher irgendwelche physikalischen Gründe, dass das so ist. Vielleicht wäre es geschickter gewesen, das umgekehrt zu machen. Vielleicht wäre es besser gewesen zu sagen, der Boden ist nass und die Wolle ist trocken. Und gesagt, getan. Gideon ist nicht kleinlich und er bittet Gott nochmal um ein Zeichen. Da sagte Gideon zu Gott, ich möchte nicht deinen Zorn erregen, wenn ich jetzt noch einmal eine Bitte ausspreche, aber ich möchte es nur noch dieses eine Mal mit der Wolle versuchen. Bitte lass diesmal die Wolle trocken sein, während der Boden vom Tau rundherum nass ist. In der Nacht war Gott zornig und erschlug Gideon. Nein, in der Nacht tat Gott, worum Gideon ihn gebeten hatte. Nur die geschorene Wolle blieb trocken, während auf dem Boden rundherum Tau lag. Und hier merken wir, das ist nicht irgendein physikalisches Phänomen, was da passiert, sondern hier tut Gott ein echtes Wunder. Eigentlich tut er zwei Wunder und Gideon ist sich jetzt sicher, okay, das geht nicht mehr mit rechten Dingen zu, also offensichtlich ist Gott bei dir. Und ich finde es so klasse, dass Gott Gideon erlaubt, dass er nicht sagt, also wenn du nicht blind vertraust dem, was ich dir gesagt habe, dann bist du nicht geeignet für diesen Job, weißt du was, ich suche mir jemand anderen. Sondern Gott geht auf die Beschränkungen Gideons ein, Gott geht auf seinen Kleinglauben ein und er gibt ihm dieses Zeichen. Und auch da habe ich so eine neutestamentliche Parallele gefunden. Einer der Jünger von Jesus, der Thomas, als berichtet wurde, dass Jesus da war, da hat Thomas gesagt, also wenn ich nicht meine Hände in seine Wundmale lege, dann werde ich nicht glauben, dass er auferstanden ist. Und dann kommt Jesus tatsächlich in die Mitte der Jünger und er geht auf Thomas zu und er sagt, Thomas, so jetzt hast du deine zwei Minuten der Geschichte, die du schreiben darfst, du darfst jetzt deine Hände in meine Wunden legen. Und es wird nicht gesagt, dass Thomas es gemacht hat, aber es wird gesagt, dass er niedergefallen ist und gesagt hat, mein Herr, mein Gott. So, Wenn du sagst, ich habe keinen so großen Glauben, also ich schließe aus diesen Geschichten, dass Gott auf uns eingeht. Jedenfalls immer mal wieder. So, wir müssen nicht blind vertrauen. Aber besser ist es schon. Also wenn du sagst, okay, ich kriege das irgendwie nicht hin, ich hätte gern ein Zeichen oder irgendwie, ich muss mir das noch überlegen, ich brauche irgendeine Absicherung. Ja, Gott geht da drauf ein. Aber Thomas hört von Jesus folgenden Satz, der sagt, Thomas, du glaubst, weil du gesehen hast. Aber glücklich sind die, die glauben, obwohl sie nicht gesehen haben. Und deswegen Ermutigung an uns alle, lasst uns Gott vertrauen und von mir aus auch blind. Aber wenn du es nicht hinbekommst, dann schmeiß die Flinte nicht ins Korn. Gott ist bereit, mit unseren Schwächen umzugehen. Und jetzt kommt das Erste, was Gideon tut, dazu möchte ich gar nicht viel sagen, aber ich möchte darauf hinweisen, weil ich es einfach so krass finde. Das Erste, was Gott von Gideon verlangt, ist, dass er den Altar seines Vaters kaputt macht. So, ich weiß ja nicht, wie das so in eurem Umfeld ist, aber ich weiß, dass es in manchen Gegenden so einen Brauch gibt, so eine Marienstatue von Haus zu transportieren und die steht dann immer mal wieder irgendwo. Und ich möchte jetzt gar nicht darauf eingehen, ob das nun Götzendienst ist oder wie auch immer. Aber das, was der Auftrag, den Gideon hier bekommt, das wäre so, als ob du diese Marienstatue in der Nacht- und Nebelaktion köpfst oder verbrennst oder kaputt machst oder sowas. Damit machst du dir im Dorf keine Freunde. Oder, keine Ahnung, irgendein Feldkreuz verwüstest oder in die Kirche einbrichst und alles kaputt machst und so. Sowas macht man nicht. Also ob das nun berechtigt ist oder nicht und ob es da wirklich um Götzendienst geht oder nicht, aber du verletzt damit die Gefühle, die religiösen Gefühle der anderen Leute. So was kann man nicht machen. Und das ist genau das, was Gott von Gideon verlangt. Und er bekommt einen richtig schwierigen Auftrag. Und Gideon ist auch total mutig. Und er macht es nachts, wo ihn niemand sieht. Und am Ende stellen die fest, oh, da hat jemand die Götterstatue da umgehauen und hat den Altar verwüstet. Wer war das? Und da fragen sie rum. Und irgendeiner hat Gideon gesehen, denn er sagt, ja, der Gideon war's. Also Pech gehabt, es blieb nicht im Verborgenen. Und da kannst du ja mal nachlesen, wie Gideon aus dieser Geschichte wieder rausgekommen ist. Mir geht es nur darum, euch zu zeigen, Gott gibt ihm erstmal einen Auftrag, der ist eigentlich schon zu viel. Also ich weiß nicht, wer von uns diesen Auftrag ausgeführt hätte. Gideon ist bereit, das zu tun. Er tut es zugegebenermaßen auf eine Art und Weise, wie er es eben noch hinbekommt. Aber er tut es. Er ist bereit, vorwärts zu gehen. So, jetzt kommt der Auftrag, zu dem Gideon eigentlich berufen wurde. Und jetzt kommen wir zu einem Abschnitt, wo Gideon diesen Auftrag ausführt, zu dem Gott ihn berufen hat. Nun lesen wir Kapitel 6, Vers 33. Ganz Midian, Amalek und die Leute aus dem Osten taten sich zusammen. Also Amalek wäre so im heutigen Negev, also südlich von Israel. Sie taten sich zusammen, zogen herüber und schlugen in der Ebene Jezreel ihr Lager auf. Da kam der Geist des Herrn über Gideon. So, jetzt geht's los. Jetzt kommt der Geist Gottes plötzlich über Gideon, was im Alten Testament noch außergewöhnlich war. Für uns vielleicht was Normales, dass wir Gottes Geist in uns haben. Aber jetzt heißt es, jetzt kommt der Geist Gottes über Gideon. Gideon merkt, da sind Dinge jetzt am Passieren in mir, die kommen nicht aus mir. Und dann ruft Gideon dazu auf, in die Schlacht zu ziehen. So. Vers 34 geht es weiter. Gideon blies ins Widderhorn und rief die Abiesriter, ihm in den Kampf zu folgen. Auch schickte er Boten in ganz Manasse umher und rief Manasse, ihm in den Kampf zu folgen. Außerdem schickte er Boten in Ascher, Sebulon und Naphtali umher und auch diese stießen zu ihm. So, das sagt euch jetzt vielleicht alles nicht viel, aber das waren die ganzen Stämme, die im Norden oben gewohnt haben, so um den See Genezareth rum, die Ebene Jezreel, dort wo die Midianiter eben waren. Gideon hat vorher gesagt, er ist der Kleinste, die kleinste Familie und er ist der Jüngste. Und jetzt ruft einer, den vorher niemand kannte, aber hoppla, jetzt kennt man ihn. Ah, das ist doch der, der die Götterstatue kaputt gemacht hat. Offensichtlich hat der Mut. So, offensichtlich hat das ein bisschen geholfen. Jedenfalls melden sich einige Leute und am Ende kommen immerhin 32.000 Mann zusammen. Und ich glaube, ich habe noch eine Karte mitgebracht, wo ihr auch sehen könnt, wo das nun alles stattfindet. Gideon ist nicht gerade in seinem Hinterhof. Gideon wohnt in Ophra, haben wir vorher gesehen. Und er muss hier nach En-Harod, also zur Quelle Harod. Das liegt oben in der Nähe des heutigen Afula, dort in dieser Gegend. Man weiß es nicht so hundertprozentig genau, wo das ist, aber hier habe ich das gezeigt. Es sind 80 Kilometer zu Fuß. Wenn du das am Stück gehst, brauchst du 17 Stunden ungefähr. Und ihr seht, das Höhenprofil ist auch nicht zu verachten. 2000 Höhenmeter nach unten, 1600 Höhenmeter nach oben. Also da hatte er schon einen ordentlichen Weg zu gehen. Und er geht dann los mit diesen 32.000 Mann. Und dann heißt es in dem Text, dass die Midianiter, Richter 8, Vers 10, lesen wir das, 135.000 hatten. Und jetzt kannst du ja mal kurz rechnen. Ich bin ja nun Zivildienstleistender gewesen und bin militärisch nicht wirklich gut ausgebildet. Aber 1:4, ich weiß nicht, Jörg, ist nicht so das, was man haben will. So ist nicht so unbedingt eine vorteilhafte Situation. Dazu kommt, gehe ich mal davon aus, dass die Midianiter vermutlich die bessere Ausrüstung hatten. Ich meine, die haben sie ja vorher schon nicht aus dem Land rausbekommen. Sie sind in der Unterzahl und 1:4, nicht so besonders gut. Und jetzt kommt Gott und gibt Gideon einen Hinweis. Der Herr sagte zu Gideon, du hast zu viele Leute. Okay, bitte? Wir sind 1:4 in der Unterzahl, Gott. Vielleicht beherrschst du die hebräische Sprache nicht so gut. Der Satz müsste heißen, du hast zu wenige Leute. Aber Gott sagt, du hast zu viele Leute. Und dann gibt Gott dem Gideon einen super Ratschlag. Er sagt, Gideon, pass mal auf, du stellst dich hin und sagst, Leute, wer die Hosen voll hat, der soll gehen. Also wenn du jetzt Angst hast, dann geh nach Hause. Ich weiß nicht, ob das heute in der Bundeswehr auch so gemacht wird. Ich gehe mal davon aus, es wird wenige Soldaten geben, egal ob damals oder heute, die angesichts eines nahenden Kampfes, zumal wenn du weißt, du bist in der Unterzahl, nicht Angst haben. Oder jedenfalls Respekt. Und tatsächlich gehen 22.000 Leute heim. Und ich kann mir vorstellen, wie Gideons Herz in die Hose rutscht und sagt, so, jetzt habe ich noch 10.000 Leute, damit verändert sich das Ganze und wir haben 1:14. Macht die Sache nicht wirklich besser. Deswegen kommt Gott und gibt Gideon nochmal einen Hinweis. Und wir lesen im Vers 4, es sind immer noch zu viele. Bitte? Und ich kann mir gut vorstellen, dass Gideon spätestens jetzt an dem Punkt ist, wo er gesagt hat, das war ein Fehler. Ich hätte mich auf diese Sache nicht einlassen sollen. Jetzt habe ich 35.000 Leute gesammelt. Und Gott sagt, das sind zu viele? Okay. Wie das nun gemacht wird, ist im Prinzip nicht so wichtig für uns heute. Am Ende bleiben 300 Leute übrig. Und jetzt heißt es hier im Vers 7 am Ende, mit diesen 300 Männern, sagt Gott, werde ich euch retten und dir den Sieg über die Midianiter schenken. Alle anderen sollen nach Hause gehen. So, jetzt haben wir 1:450 gegen eine besser ausgerüstete Armee. Und ich erzähle euch nicht, wie es weitergeht. Dürft ihr zu Hause nachlesen, Buch der Richter. Jeder hat eine Bibel zu Hause, wenn nicht, besorgt euch eine, das ist eine gute Investition. Oder ladet sie euch online runter oder guckt sie online an. Ich verrate so viel, es gibt ein Happy End. Aber um was es mir hier geht, ist, ich hab diese Predigt angefangen mit, Gott braucht keine Helden. Also das einzig Heldenhafte, was Gideon gemacht hat, war nicht wegzugehen. Also Gott hätte ja sagen können, okay, die Angst haben sollen gehen und Gideon wäre bei denen gewesen, die gegangen sind. Hätte ja auch passieren können. So, das war das Heldenhafte, dass Gideon gesagt hat, okay, Gott hat mir einen Auftrag gegeben und ich werde diesen Auftrag ausführen. Ob mit 35.000 oder mit 300 Leuten. Und ich möchte euch am Ende dieser Predigt einfach noch ein paar biblische Hinweise geben, dass das nicht nur bei Gideon so war. Wir finden das über die ganze Bibel verteilt immer wieder. Zacharja Kapitel 4, Vers 6b. Nicht durch Gewalt und Kraft wird es geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Allmächtige. Oder wer den Luthertext im Kopf hat, nicht durch Heer oder Kraft. Das ist für uns manchmal schwierig zu verstehen. Wir meinen, wir müssten das menschlich irgendwie planen. Wir müssten das hinbekommen. Wir haben uns, als wir dieses Haus gebaut haben, da haben wir uns natürlich auch hingesetzt und haben uns überlegt, können wir das schaffen? Ja. Ihr guckt nicht so viel Bob der Baumeister, merke ich schon. Die Jüngeren vielleicht. Jo, wir schaffen das. So, das war natürlich, wir haben gesagt, jo, wir schaffen das. Aber wisst ihr was? Wir haben vorher gerechnet. Und wir haben gerechnet, wie wird es mit den Finanzen? Wir haben das Göttliche mit berücksichtigt, aber natürlich haben wir gerechnet. Wir haben geguckt, haben wir die Mittel, das zu machen. Und es wäre auch unverantwortlich, das anders zu machen. Es sei denn, dass du einen klaren Auftrag hast. Wenn Gott dir Dinge sagt, dass du Dinge tun sollst, dann ist es nicht verkehrt, deinen gesunden Menschenverstand einzuschalten, um mal zu gucken, wie wir das hinbekommen. Aber wenn Gott dir einen Auftrag gibt, wo du sagst, Herr, ich bin hier überfordert, und Gott sagt, ist egal, ich bin mit dir, geh vorwärts, dann darfst du deinen Verstand ausschalten und du darfst sagen, okay, Gott hat mir einen Auftrag gegeben, ich gehe vorwärts. Nicht durch meine Überlegungen, nicht durch meine Kraft, nicht durch das Heer, sondern durch Gottes Geist. Offenbarung 3, Vers 8, da sagt Jesus zu einer der Gemeinden, ich weiß, was du getan und geleistet hast. Siehe, ich habe dir eine Tür geöffnet, die niemand verschließen kann. Deine Kraft ist klein, doch du hast an meinem Wort festgehalten und dich unerschrocken zu mir bekannt. So, Gott sagt, du hast eine kleine Kraft, du bist nicht stark genug für diese Aufgabe, aber weißt du was? Du warst treu, du hast mich nicht verleugnet, du bist zu meinem Wort gestanden und deswegen werde ich dir eine offene Tür geben und diese Tür wird niemand zumachen können. Du wirst Erfolg haben in dem, was du tust. Ich könnte ganz, ganz viele Bibelstellen jetzt nennen, vielleicht fallen dir noch ein paar ein, wo du sagst, die hätten wir da ganz gut auch dazu packen können. Ich möchte noch zwei uns geben. Die eine ist in 2. Korinther 12, Vers 9, wo Paulus betet, dass Gott ihm hilft und dann sagt, Gott, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und auf dieses Wort Gottes, was er bekommt, sagt Paulus, und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Paulus sagt, ich bin schwach, Gott, hilf mir, gib mir, manche denken, dass er krank war oder wie auch immer, aber er brauchte irgendwas von Gott. Und Gott sagt, Paulus, lass gut sein. Wenn du schwach bist, ist genau richtig. Ich brauche nicht deine Kraft, ich brauche deine Bereitschaft. Vielleicht kennt ihr diesen Satz, der ist, wenn er richtig funktioniert, leider auf Englisch. It's not your ability, it's your availability. Es ist nicht deine Stärke, deine Macht, deine Fähigkeit, es ist deine Verfügbarkeit. Ob du bereit bist, dich in den Dienst Gottes zu stellen. Und die letzte Bibelstelle ist vielleicht eine der bekannteren, Philipper 4, Vers 13. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Alles ist möglich. Nicht durch meine Kraft, nicht weil ich so toll bin, nicht weil ich der Held bin, sondern weil Gott mit mir ist und weil Gott durch mich was tun mag. Und ich möchte dir Mut machen, egal wo du stehst. Das Wichtige ist nicht, wie viel Geld du hast, wie viel Kraft du hast, wie viel Glauben du hast, wie viel Mut du hast, wie gut du aussiehst, wie stark deine Muskeln sind. Das mag in der einen oder anderen Situation auch schon mal ganz hilfreich sein. Denkt an Mose. Mose hat ein Volk geführt und er hat vorher eine Ausbildung als Staatsmann bekommen. So, Gott benutzt schon auch mal das, was wir haben. Gott hat auch die 5000 Menschen nicht aus Luft und Liebe versorgt, sondern er hat das benutzt, was einer dieser Leute, nämlich ein kleiner Junge, hatte, nämlich 5 Brote und 2 Fische. So, Gott benutzt das, was wir haben, auch wenn es manchmal nur ganz wenig ist, aber er macht damit was Großes. So, man könnte das das Flaschenzugprinzip nennen, wenn du magst. Wir haben ein bisschen was an Kraft und Gott gibt uns die entsprechende Umsetzung, die entsprechende Technik, damit daraus was kommt. Und der Satz, den ich daraus gelernt habe, ist das, was Johann Sebastian Bach zu ganz vielen seiner Werke inspiriert hat und das er zum Teil sogar in seine Noten mitverarbeitet hat, nämlich Soli Deo Gloria, abgekürzt SDG, sind alles Noten. Und er hat da kombiniert und hat SDG verteilt in seinen Kompositionen, die er gemacht hat. Dem Herrn allein die Ehre. Gott sagt Gideon, diese 35.000 Leute, wenn ich euch jetzt gewinnen lasse, dann sagt er am Ende, boah, was sind wir für tolle Hechte, wir haben es geschafft. Und Gott sagt, das kann ich nicht brauchen. Wenn ihr euch das nachher selber zuschreibt, dann ist am Schluss nichts gewonnen. Es hatte ja einen Grund gehabt, weshalb die Midianiter da waren, nämlich weil sie sich eben nicht auf Gott verlassen haben, weil sie nicht ihm nachgefolgt sind, weil sie geistlich auf einem vollkommen falschen Trip waren. Und Gott sagt, wenn ich euch jetzt gewinnen lasse mit den 35.000 Leuten, dann werdet ihr euch diesen Sieg an euren Hut heften und ihr werdet sagen, wir haben es gemacht. Und selbst mit den 12.000 sagt Gott, das sind noch zu viele. Am Ende könntet ihr auf die Idee kommen, boah, was sind wir für tolle Hechte, wir haben mit 1:14 in der Unterzahl gewonnen, wir sind echt klasse. Und deswegen reduziert Gott ihre Zahl auf 300, weil er sagt, mir allein soll die Ehre gehören. Am Ende soll Gott gelobt werden und nicht wir. Und wenn irgendwas Gutes passiert, dann dürfen wir sagen, ja, wir haben unser Bestes gegeben, wir haben versucht, alles richtig zu machen, wir haben versucht, Gott Platz zu geben, aber am Ende des Tages ist es sein Werk. Und so versuchen wir auch Gemeinde zu bauen. Wir versuchen, die Dinge richtig zu machen, wir versuchen, richtig zu planen, wir versuchen, weise Entscheidungen zu treffen, wir versuchen, das so zu machen, damit einfach alles richtig läuft. Aber am Ende des Tages, wenn die Dinge richtig gut laufen, dann ist es das, was Gott getan hat. Und nicht das, was wir uns ans Revier heften können. So, am Ende gibt es jetzt eine Folie Predigt to go. Das ist ja heute ganz modern. Was können wir mitnehmen? So, und es gibt so ein paar Punkte, wo ich euch vorschlagen würde, dass ihr die mitnehmt. Der erste Punkt, Gott braucht keine Helden. Gott braucht nicht, dass wir toll sind. Ich wiederhole das jetzt nicht nochmal ganz ausführlich, aber möchte einfach, dass wir das mitnehmen. Er braucht Leute wie dich und mich und Gideon. Und wie viel Gaben du hast oder wie viel du mitbringen kannst, das ist nicht das Entscheidende. Sondern er braucht uns. Gott hat keine Hände als unsere Hände. Gott hat keine Füße als unsere Füße, hat jemand mal gesagt. Das Dritte ist, Gott schreibt auch auf krummen Linien gerade. Oder ich könnte auch sagen, wir müssen nicht alles richtig machen. Der Gideon, der hatte seine Fehler. Der Petrus hatte Fehler. Wir haben schon so viele Predigten gehabt über Menschen, die Fehler gemacht haben. Und wisst ihr was? Gott schmeißt die Leute nicht weg, sondern Gott macht weiter mit ihnen. Vierte, das Wichtige sind nicht unsere Fähigkeiten. Ist nicht unsere Kraft, ist nicht unser Glaube. Das Wichtige ist Gottes Auftrag. Das Wichtige ist Gottes Gegenwart und das Wichtige ist seine Allmacht. Es ist wichtig für uns, dass wir verstehen, das, auf was es wirklich ankommt, das ist, dass Gott dabei ist. Und Mose hat es richtig verstanden. Mose hat gesagt, als Gott ihm ein Angebot gemacht hat und gesagt hat, Mose, weißt du was, wir lassen das hier, das mit dem Volk, das wird nichts. Ich werde jetzt meinen Engel vor euch her senden und dann machst du das hier. Dann sagt Mose zu Gott, Gott, ich gehe hier keinen Millimeter weiter, wenn du nicht mitgehst. Und ich hoffe, dass wir diese Einstellung in unserem Leben haben, wo wir sagen, Gott, wenn du nicht an meiner Seite bist, rühre ich mich nicht vom Fleck. Und ich gehe dahin, wo du hingehst. So wie eine Ruth, werden wir in dieser Reihe auch noch anschauen, wo sie gesagt hat, wo du hingehst, da werde ich auch hingehen. Und das ist die richtige Einstellung. Geh dorthin, wo Gott hingeht, weil da ist der Segen. Tu das, was Gott dir sagt und du wirst den Segen haben. Und versuch nicht klüger zu sein als Gott. Da stehst du auf verlorenem Posten. Amen. Vater, ich danke dir, dass du uns diese Berichte aufschreiben hast lassen von einem Mann wie Gideon, von dem wir so viel lernen können. Und der so Unglaubliches gemacht hat, der dir vertraut hat, der in eine Schlacht gezogen ist, wo er eigentlich keine Chance hatte. Und du hast ihm trotzdem den Sieg geschenkt. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst zu verstehen, dass es nicht darauf ankommt, was wir können, wie viel Kraft wir haben, wie groß unser Glaube ist, sondern dass es darauf ankommt, Herr, dass du dabei bist. Und hilf uns, Herr, dir zu vertrauen. Hilf uns nicht immer, deine Güte in Frage zu stellen. Hilf uns zu glauben, dass du gute Wege für uns hast und diese Wege in Zuversicht und in Freude zu gehen. Und ich danke dir, Herr, dass du mit uns bist. Durch alle Höhen und durch alle Tiefen. Du bist da, Herr. Und dafür danken wir dir in Jesu Namen. Amen.